Bevor diese Folge startet, in der Podimo-App findest du jetzt schon 4 Staffeln von Steig nicht ein. Um direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält Schilderungen von sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige. Wir befinden uns im australischen Kingscliff, im Norden von New South Wales. Ein idyllisches Fleckchen Erde, das im Jahr 1982 nur dünn besiedelt ist. In dem verschlafenen australischen Küstendorf schlagen die Uhren in einem gemächlichen Takt. Die Strände und zerklüfteten Küstenpfade laden ein zu ausgedehnten Spaziergängen und mit etwas Glück kann man dort von Mai bis November sogar einen Blick auf Wale erhaschen, die in dieser Zeit durch die Küstengewässer ziehen. In den frühen Morgenstunden des 5. Mai 1982 herrscht helle Aufruhr am Strand. An diesem Mittwoch sind es allerdings nicht die Könige der Meere, die die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf sich ziehen. An diesem Morgen sind es nicht die Einheimischen oder Urlauber, die dem Sonnenaufgang entgegenfiebern. Und es sind auch keine Fischer, die auf den großen Fang hoffen. Heute sind es Polizisten aus dem benachbarten Queensland und aus New South Wales, die das Buschwerk und die versteckten Strandpfade abseits der Hauptstraße akribisch absuchen. Allein sind sie an diesem Morgen nicht. Ein schmächtiger, brünetter 13-Jähriger und seine Mutter sind bei ihnen. Die Geschichte, die der Junge den Ermittelnden kurz zuvor erzählt hatte, ist so bizarr, dass sie sie im ersten Moment fast nicht glauben konnten. Denn der aufgelöste Schüler hatte von einer Entführung berichtet. 2 Männer hätten ihn und seinen besten Freund beim Trampen mitgenommen und an den Strand verschleppt. Was dann laut Angaben des Jungen geschah, übersteigt jede Vorstellungskraft. Stundenlange Folter und Erniedrigungen. Anschließend hätten die beiden Männer seinen Freund geopfert und lebendig im Sand vergraben. Du steigst in den Bus, ins Taxi, nimmst eine Mitfahrgelegenheit an. Eine scheinbar harmlose Entscheidung. Aber plötzlich ist dein Leben ein anderes. Oder es ist schlagartig vorbei. Mein Name ist Alex und das ist Steig nicht ein. Ich werde dir in jeder Episode einen Fall vorstellen, bei dem ein Mensch beim Falschen eingestiegen oder der Falsche zugestiegen ist. Der Fall und das Tatgeschehen werden unter Rückgriff auf journalistische Quellen und Aussagen von Betroffenen, Tätern und dem familiären und sozialen Umfeld der Beteiligten rekonstruiert. Wir nehmen dich mit auf eine Fahrt, die in einer Tragödie endet. Keine 24 Stunden zuvor in Marston, einer beschaulichen Gemeinde im Bundesstaat Queensland. Terry Ryan und Peter Aston sind 2 Jungs an der Schwelle zur Pubertät, die Flausen im Kopf haben. Peter ist erst vor kurzem mit seinen Eltern zugezogen. Er stammt eigentlich aus Melbourne und leidet darunter, dass er in der neuen Schule wegen seiner schlaksigen Statur und seiner Kurzsichtigkeit gehänselt wird. Terry hingegen stört sich nicht an der schwarzen Brille mit den dicken, runden Gläsern, die die Nasenspitze seines neuen Freundes ziert. Die beiden 13-Jährigen halten zusammen wie Pech und Schwefel und schwänzen des Öfteren zusammen die Schule. So auch an diesem 4. Mai 1982. Sie treffen sich gegen 8.30 Uhr und ziehen sich erstmal ans Wasser zurück. Stundenlang tollen sie am nahegelegenen See herum. Irgendwann verlieren das morgenstille Ufer und die Tarzan-Schaukeln aber ihren Reiz. Gegen 10.30 Uhr schlendern die Jungs deshalb weiter in Richtung Bahnhof und fahren mit dem Zug ins etwa 10 Kilometer entfernte Binley. Sie wollen von hier aus weiter trampen. Peter will zurück in die alte Heimat, wo sein großer Bruder ohne den Rest der Familie lebt. Melbourne. Ein ambitioniertes Unterfangen für einen 13-Jährigen. Denn zwischen dem beschaulichen Binley und der quirligen Millionenstadt liegen gut 1700 Kilometer Luftlinie. Terry dem das Kindsein noch ins Gesicht geschrieben steht, erklärt sich bereit, seinen Freund zumindest ein Stück des Weges zu begleiten. Bis zur knapp 50 Kilometer entfernten Gold Coast und dann wieder zurück. Das ist der Plan des etwas kleineren, brünetten Jungen an diesem Herbstnachmittag. Unterwegs tigern sie noch durch diverse Shops und machen kurz Halt in einem Supermarkt, in dem sie heimlich Zigaretten stehlen. Im Besitz ihrer Beute, einer Stange roter Winfields, geht es dann am frühen Nachmittag zu Fuß weiter in Richtung Highway. Unweit der Autobahn tut sich die erste Chance für die beiden auf. Ihr Weg führt die Schulschwänzer an einem senfgelben, viertürigen Geländewagen vorbei, der am Straßenrand geparkt ist. Mit seiner weißen, massiven Stoßstange erinnert der Wagen im ersten Moment an einen wütenden Rambock. Die Motorhaube steht offen. Ein großgewachsener, sportlicher Mann in seinen 30ern ist darüber gebeugt und werkelt offenbar am Motor herum. Im Auto entdecken die beiden einen zweiten, jüngeren Mann. Er ist vielleicht gerade mal 18. Die beiden 13-Jährigen steuern direkt auf den Wagen zu und fragen, ob die Männer sie ein Stück mitnehmen können. Mit einem freundlichen Schulterzucken und einem zustimmenden Nicken gibt der Ältere das Go. Die Panne sei behoben. Das Auto sei jetzt wieder einsatzbereit. Die beiden Männer stellen sich den Jungs als Bob und Paul vor. Terry wird stutzig, als der Ältere ihnen Plätze im Wagen zuweist. Einer nach vorne zu ihm, einer nach hinten. Terry wundert sich noch, warum er und Peter nicht zusammen auf der Rückbank sitzen können. Eine flüchtige Irritation, die der Schüler schnell beiseite schiebt. Er nimmt hinten neben dem Jüngeren des Duos Platz. Fahrer Bob lässt den Motor an und das Fahrzeug setzt sich in Bewegung. Im Wagen wird jetzt entspannt geplaudert. Wo die Reise denn hingeht, wollen die Männer wissen. Peter erzählt, dass er seinen großen Bruder in Melbourne besuchen will. Das morgendliche Schwänzen wird zum Thema. Der erfolgreiche Zigarettenklau ebenso. Während die anderen im Gespräch sind, beobachtet Terry aus dem Augenwinkel heraus, wie der Mann neben ihm in Richtung Fußbank greift. Paul zerrt an einer Decke herum, in die augenscheinlich etwas eingewickelt ist. Ohne jede Vorwarnung kippt die vermeintlich freundliche Stimmung. Terry erblickt das Gewehr, das Paul jetzt in den Händen hält und direkt auf ihn richtet. Dann geht alles ganz schnell. Der Fahrer legt eine Blitzbremsung hin. Während des kurzen Stopps ziehen die beiden Männer Handschellen aus ihren Hosentaschen, die sie Terry und Peter mit routinierten Griffen anlegen. Dann geht die Fahrt über den Highway in Richtung Süden weiter. Die jeans-tragenden Unbekannten behaupten auf einmal, sie seien Polizisten. Nachfragen sind unerwünscht und werden sofort mit Schlägen quittiert. Während der Fahrt eskaliert die Gewalt im Wagen zusehends. Die Männer haben sich offenbar auf Peter eingeschossen, der immer noch auf der Beifahrerseite sitzt. Terry muss mit ansehen, wie Bob seinem Freund vom Fahrersitz aus immer wieder grundlos ins Gesicht schlägt. Nach rund 60 Kilometern endet die Fahrt südlich der Gold Coast. Fahrer Bob steuert zielgerichtet einen entlegenen Strandabschnitt bei Kingscliff an. Er lenkt den Wagen auf einen versteckten Schleichweg, der umgeben ist von dicht bewachsenem Buschwerk. Bob und Paul prahlen damit, dass sie schon mal hier waren. Die Jungs seien nicht die Ersten, die es trifft. Was es bedeutet, wird den beiden 13-Jährigen in den nächsten Stunden aufs Schmerzlichste bewusst. Terry muss von der Rückbank aus hilflos zusehen, wie sein Freund Peter aus dem Wagen gezerrt wird. Peter muss seine Beine spreizen und sich mit den gefesselten Händen am Fahrzeug abstützen. Die Männer tasten ihn ab. Dass es sich hier um keine Leibesvisitation durch Polizisten in Zivilkleidung handelt, ist den Jungs klar. Sie können die Situation dennoch kaum einordnen. Der Schock sitzt zu tief. Auch Terry wird jetzt gepackt und aus dem Fahrzeug gezogen. und kassiert dabei einen kräftigen Tritt in die Leiste. Der Schüler krümmt sich. Schreien kann er nicht. Der stechende Schmerz schnürt ihm die Kehle zu. Anders sein Freund Peter. Dieser schreit unaufhörlich. Es sind panische, schrille Schreie, die sich unauslöschlich in Terrys Gedächtnis einbrennen werden. Die Jungs werden jetzt vom Wagen weggezogen und in Richtung Strand geschleift. Nach ein paar Metern müssen sie sich auf dem sandigen Boden legen, mit ausgestreckten, gefesselten Armen und gespreizten Beinen. Über den Abend bricht langsam die Dunkelheit herein. Aber der Mond scheint so hell, dass Terry nicht verborgen bleibt, was um ihn herum passiert. Er muss mit ansehen, wie die beiden Männer Peter die Kleidung vom Leib reißen. Schläge prasseln jetzt auf den schutzlosen Körper seines Freundes ein. Mit Händen, mit Füßen und mit dem Gewehr. Ein Schlag gegen Peters Kiefer ist so heftig, dass der hölzerne Gewehrkolben bricht. Eine kurze Verschnaufspause. Dann fangen sie an, den 13-Jährigen mit mehreren Messern zu traktieren, die sie aus ihren Hosentaschen gezogen haben. Außerdem verbrennen sie den Jungen mit einer glühenden Zigarette. Weil Peter unaufhörlich schreit, knebeln sie ihn schließlich mit seinem zerrissenen T-Shirt. Zwischendurch immer wieder gehässiges Lachen und kleine Witzeleien zwischen Bob und Paul. Für einen kurzen Moment lassen die beiden von ihrem Opfer ab und wenden sich Terry zu. Bob zerrt den völlig verängstigten Jungen zu seinem Freund und weist ihn an, sexuelle Handlungen an Peter vorzunehmen. Terry tut es, aus purer Angst und Verzweiflung. Obwohl Peter schwer verletzt ist, schafft er es irgendwie, sich mit gefesselten Händen aufzurappeln. Er versucht wegzulaufen. Ohne Erfolg. Der Jüngere des Angreiferduos holt ihn ein und bringt ihn erneut zu Boden. Dann werden dem Jungen 10 Fesseln angelegt. Eine Vorrichtung aus massivem Edelstahl, die eigentlich in der BDSM-Szene zum Einsatz kommt. Heute ist es ein blutendes Kind, das gegen seinen Willen fixiert wird. Das Martyrium der Jungs ist noch nicht zu Ende. Während Peter regungslos am Boden liegt, beobachtet Terry, wie der Ältere jetzt zurück zum Wagen schlendert. Er öffnet den Kofferraum und kehrt Sekunden später mit etwas Länglichem zurück. Eine schwere Schaufel mit langem Griff. Terry sieht, wie Bob damit ausholt und mit der scharfen Kante auf den Kopf seines besten Freundes einschlägt. Wieder und wieder. Terry hat Todesangst. Er will seinem Freund helfen, aber er weiß, dass er gegen die bewaffneten Angreifer keine Chance hat. Terrys Gedanken rasen, das Adrenalin pumpt durch seinen kleinen Körper. Viel Zeit zum Überlegen bleibt keine. Er kann seinen Freund nicht retten. Terry will, dass die Männer zur Rechenschaft gezogen werden. Er muss es irgendwie lebendig aus dieser Hölle schaffen, damit er die Polizei informieren kann. Dann der Entschluss, der ihn unendliche Überwindung kostet. Taktieren, um das Ganze zu überleben. Also spielt der 13-Jährige eine Rolle, die das Ende seiner Kindheit bedeutet. Und fragt, ob er mitmachen könne. Er kann. Obwohl Terrys Hände immer noch mit Handschellen gefesselt sind, reicht ihm das Duo jetzt die Schaufel. Paul, der Jüngere, feuert ihn jetzt an. Er solle Peter ebenfalls einen Schlag versetzen. Auf den Kopf. Terry ist wie in Trance. Er tut es, versucht aber, möglichst sanft zu sein. Mehrmals holt er mit der Schaufel aus und schlägt zu. Die Männer sind offenbar zufrieden. Sie nehmen ihm die Schaufel ab und heben ein flaches Grab im Sand aus. Ein Grab, das für den 13-jährigen Peter vorgesehen ist. Die Männer legen seinen geschundenen, schlaksigen Körper in der Kuhle ab und begraben ihn lebendig. Während Peter glucksende Gurgelgeräusche von sich gibt und mehr unter dem schweren Teppich aus Sand verschwindet, verliert Terry den Glauben an die Welt. Allein mit zwei Monstern. Niemand da, der hilft. Stille. Kein Wimmern mehr. Kein Aufstöhnen. Kein Strampeln. Terry bleibt in seiner Rolle und beschwört Bob und Paul, ihm zu vertrauen und ihm am Leben zu lassen. Sie hätten doch gesehen, wie er seinen Freund auf den Kopf geschlagen hat. Er sei doch jetzt einer von ihnen. Seine Taktik geht auf, denn die Angreifer nehmen ihm die Handschellen ab und kehren mit ihm zusammen zurück zum Wagen. Bob und Paul sind offenbar stolz auf ihre Tat. Sie fasen von einem satanischen Auftrag und einer menschlichen Opfergabe, als sich das Fahrzeug wieder in Bewegung setzt. Über dem australischen Himmel ist mittlerweile die tiefschwarze Nacht hereingebrochen. Auf der Fahrt zurück in Richtung Norden entsorgen die Angreifer Peters blutverschmierte Kleidung und seine Brille in einem Park. Danach waschen sie sich das Blut des Jungen in einer öffentlichen Toilette von den Händen. Als die beiden Terry fragen, wo er wohnt, kann dieser nicht schnell genug schalten. Er nennt den beiden seine echte Wohnadresse. Es ist etwa 2 Uhr morgens an diesem 5. Mai 1982, als die Männer den völlig verstörten Terry in der Nähe seines Elternhauses absetzen. Bob öffnet ihm sogar noch die Wagentür. Als Terry aussteigt, wird er mit einem verschwörerischen Händeschütteln verabschiedet. Er muss versprechen, mit niemandem über die letzten Stunden zu sprechen. Dann steckt ihm Bob noch ein Taschenmesser zu, für den Fall, dass ihm jemand Ärger macht. Eine Geste der stillen Verbrüderung, die für Terry im Nachgang kaum zu ertragen ist. Das Duo fährt in seinem senfgelben Viertürer davon und Terry rennt nach Hause. Er hat überlebt, aber ein Teil von ihm ist in dieser Nacht gestorben. Angekommen zu Hause reißt Terry seine Familie mit einer unfassbaren Geschichte aus dem Schlaf. Seine Stimme überschlägt sich. Es fällt Terry schwer, Worte für das Geschehene zu finden. Seine Mutter versteht trotzdem und fährt sofort mit ihm zur Polizei. Terry soll den Ermittelnden genau erzählen, was in den letzten Stunden passiert ist. Aber er kann sich nur lückenhaft erinnern. Bis sein Schock sich legt und er konkrete Angaben machen kann, wird es dauern. Terrys Informationen sind spärlich. Die Polizei leitet dennoch umgehend erste Maßnahmen ein. Weil sich die Tat laut Terrys Angaben über 2 Bundesstaaten erstreckt hat, sind an den weiteren Ermittlungen Beamte aus Queensland und New South Wales beteiligt. Zusammen mit seiner Mutter und einem kleinen Ermittlungsteam fährt der 13-Jährige zurück in Richtung Kingscliff. Er soll der Polizei zeigen, wo die Männer seinen Freund Peter angegriffen und verscharrt haben. Aber die Suche nach dem Tatort gestaltet sich schwierig. Denn ein Küstenpfad gleicht dem anderen. Terry verliert die Orientierung. Immer wieder führt er die Beamten vorbei an Büschen und Bäumen, aber ein Grab, wie er es beschrieben hatte, entdeckt die Polizei nicht. Die Suche droht ins Leere zu laufen. Die Ermittelnden werden ungeduldig. Alles vielleicht doch nur ein schlechter Streich, eine Lügengeschichte? Dann der 4. Anlauf. Obwohl es noch dunkel ist, entdeckt die Gruppe auf einmal Reifenspuren auf dem sandigen Untergrund. Sie sehen frisch aus. Terrys Herz schlägt schneller. Er folgt den Spuren, die nach etwa 200 Metern in einem grob gerodeten Gebiet enden. Der 13-Jährige deutet mit einem zittrigen Fingerzeig in nordöstliche Richtung. Er bleibt mit seiner Mutter zurück, während die Ermittelnden weiter voranpirschen. In einigen Metern Entfernung entdecken die Detectives dann einen länglichen Sandhügel. Er ist mit kleinen Ästen und Zweigen bedeckt. Am unteren Ende blitzen 2 nackte Fußsohlen hervor. Kurze Zeit später ist es mit der frühmorgendlichen Küstenidylle vorbei. Uniformierte und Mitarbeitende der Spurensicherung wuseln wie Ameisen am Tatort herum. Während andere den Morgen an der gedeckten Frühstückstafel begrüßen, müssen die Einsatzkräfte am Strand einen verstümmelten Kinderkörper bergen. Traurige Gewissheit, es sind Peters sterbliche Überreste. Sein Leichnam wird in die Gerichtsmedizin überstellt. Das Ergebnis des Autopsieberichts wird später das ganze Ausmaß des Horrors offenbaren. Terry hat den Horror überlebt. Nach dem Fund von Peters Leiche haben die Ermittelnden keine Zweifel mehr an der Richtigkeit seiner Angaben. Die Polizei findet im Weiteren auch die blutverschmierte Kleidung und Peters Brille, die Täter im Müll entsorgt hatten. Ebenso einen Teil der Tatwaffen. Die schwere Schaufel und das demolierte Gewehr, von dem Terry erzählt hatte, werden in einem Gebüsch gesichert. Der 13-Jährige ist nach den Stunden in Gefangenschaft schwer traumatisiert. Dennoch kann er jetzt eine Personenbeschreibung der beiden Angreifer abgeben. Und die lässt die Ermittelnden aufhorchen. Denn Terry zufolge hatten die beiden militärtypische Haarschnitte. Am Hinterkopf und an den Seiten ausrasiert, oben etwas länger. Außerdem sollen sich die beiden während des Angriffs immer wieder über die Armee unterhalten haben. Anhand von Terrys Beschreibung können die Ermittelnden auch das Modell des Entführungsfahrzeugs bestimmen und geben eine interne Eilmeldung heraus. Alle Beamten werden aufgefordert, nach dem gelben Daihatsu 4WD Ausschau zu halten. Das Ermittlungsteam hofft auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Deshalb werden über die lokalen Radiostationen Warnungen gesendet. Die Menschen werden angehalten, besagtes Fahrzeug und seine Insassen, die auf die Namen Bob und Paul hören, zu meiden. Jeder, der Hinweise auf die Identität der beiden Männer geben kann, soll sich bei der Polizei melden. Tatsächlich geht kurze Zeit später ein anonymer Hinweis auf zwei Personen ein, auf die die Beschreibung passt. Zwei Soldaten, die aktuell in einem Army Camp am Stadtrand von Brisbane, Queensland stationiert sind. Ein 34-Jähriger namens Robin Reed, der bei allen unter dem Spitznamen Bob bekannt ist, und ein 17-Jähriger Neuzugang, der erst seit ein paar Wochen Teil der Einheit ist, Paul Luckman. Die Ermittelnden fackeln nicht lang und setzen sich mit der Kaserne in Verbindung. Von der Offiziersleitung erfahren sie, dass besagte Männer tatsächlich auf dem Gelände wohnen und sich ein Zimmer teilen. Zum Tatzeitpunkt hätten sich beide Urlaub genommen und waren nicht im Dienst. Die Polizei entsendet umgehend ein Team zum Kasernengelände, wo die Männer nach ersten Informationen im Barackenblock H9 wohnen sollen. Auf dem nahegelegenen Parkplatz entdecken die Einsatzkräfte nach ihrer Ankunft einen gelben Daihatsu 4WD. Sie nehmen den Wagen durch die Fenster näher in Augenschein. Das Innere ist identisch mit der Beschreibung, die Terry vom Entführungsfahrzeug abgegeben hatte. Im Wagen sichern die Ermittler drei Messer und einen Schlagstock. Zuversichtliches Nicken zwischen den Detectives. Sieht so aus, als hätten wir die Bastarde erwischt. Doch die Freude über den schnellen Ermittlungserfolg wird schon bald getrübt. Denn von Reed und Luckman fehlt jede Spur. Sie haben das Camp verlassen. Niemand weiß, wo sie sich aktuell aufhalten. Während die Fahndung nach den beiden eingeleitet wird, öffnen die Ermittelnden in der Kaserne in den nächsten Stunden die Büchse der Pandora. Denn die Zimmeruntersuchung des Duos zeigt, dass die im Wagen gefundenen Waffen nur ein kleiner Vorgeschmack waren auf das eigentliche Grauen. In der unaufgeräumten Unterkunft sichert die Polizei stapelweise Bücher. Bücher über Satanismus, Masochismus und gewaltpornografisches Material, das junge Männer in expliziten Posen zeigt. Außerdem werden Dutzende Messer in unterschiedlichsten Ausführungen, Schwerter, eine Armbrust, Handschellen und anderes Fesselwerkzeug sichergestellt. Zudem beschlagnahmt die Polizei ein Notizbuch mit verstörendem Inhalt. Eine Art Kurzgeschichte, in der Reed einen Jungen über einen abgelegenen Buschweg lotst und mit einem Messer bedroht. Aber da ist noch etwas, das allen Anwesenden kalte Schauer über den Rücken jagt. Reed hatte offenbar eine ganz besondere Sammelleidenschaft. Er bewahrte mehrere kleine Plastikbeute im Zimmer auf in denen sich abgeschnittene Schamhaare von insgesamt 50 verschiedenen Personen befinden. Die Beute wurden feinsäuberlich beschriftet, mit männlichen Vornamen. Die Polizei vermutet hinter dem Fund eine Trophäensammlung und geht von weiteren Opfern aus. Eine Theorie, die allerdings nicht beweiskräftig untermauert werden kann. Denn die Identität der zu den Haaren gehörenden Personen kann im Weiteren nicht geklärt werden. Während die Spurenauswertung noch im vollen Gange ist, bekommen die Ermittelnden einen wichtigen Hinweis auf den Verbleib von Bob Reed und Paul Luckman. Denn ein anderer junger Soldat aus der Kaserne meldet sich bei der Polizei und erzählt, dass er von den Gesuchten entführt wurde. Am Morgen des 6. Mai 1982, etwa 24 Stunden nachdem Peters Leiche entdeckt wurde, hätten sich die beiden hilfesuchend an ihn gewandt. Reed schlug demnach mit schmerzverzerrtem Gesicht bei ihm auf und Luckman erklärte, dass der 34-Jährige wahrscheinlich eine schwere Lebensmittelvergiftung hat und nicht fahrtauglich ist. Die beiden baten den Kameraden, sie deshalb in seinem blauen Holden Sunbird zum nächstgelegenen Krankenhaus zu fahren. Im Wagen wurde der Soldat dann nach eigenen Angaben mit einem Messer bedroht und auf die Rückbank verfrachtet. Reed habe das Steuer übernommen und den Holden Sunbird in südliche Richtung gelenkt. Während der Fahrt hätten Reed und Luckman die Tötung des Jungen gestanden, das Ganze aber verharmlost. Seinen Freund Terry hätten sie immerhin noch nach Hause gebracht. Der Junge habe ihnen zum Abschied sogar die Hand geschüttelt. Reed und Luckman hätten ihn schließlich laufen lassen, seinen Wagen allerdings einbehalten. Der blaue Holden Sunbird des Soldaten wird zur Fahndung ausgeschrieben. Mit Erfolg. Die beiden Flüchtigen werden nur kurze Zeit später auf dem New England Highway aus dem Verkehr gezogen und aufs Polizeirevier gebracht. Wer sind diese Männer, denen Unsagbares zur Last gelegt wird? Eine Frage, die die Ermittelnden jetzt klären wollen. Robin Reed, ein gebürtiger Engländer aus einer Arbeiterfamilie. 1961 zog er mit seiner Familie nach Australien, seine Jugend verbrachte er in Queensland. Die Schule verließ er im Alter von 14, danach schlug er sich als Hilfsarbeiter, Lackierer und Verkäufer durch. 1972 dann der Eintritt in die Armee. Zuletzt war Reed im Dienstgrad des Corporal im Army Camp am Stadtrand von Brisbane stationiert und für die Einweisung der Neulinge zuständig. Im Camp bewohnte er zusammen mit dem 17-jährigen Paul Luckman ein Zimmer. Reed war zuvor noch nie strafrechtlich in Erscheinung getreten. Dafür wiegt der Tatvorwurf jetzt umso schwerer. Der dunkelhaarige Reed ist von kräftiger, muskulöser Statur. 90 bis 100 Kilo bringt er auf die Waage. Eine Erscheinung, die Raum für sich einnimmt. Der 34-Jährige zeigt sich selbstbewusst. Er spricht klar und deutlich, als er polizeilich befragt wird. Dem ranghöheren Polizisten gegenüber gibt er sich höflich. Er beantwortet seine Fragen mit "Ja, Sir" oder "Nein, Sir". Ein beispielhafter Gesprächspartner. Wäre da nicht der grausige Tatvorwurf und die Einlassungen, die Reed mit gefasster Stimme macht. Er beruft sich stellenweise auf Gedächtnislücken und räumt ein, der, Zitat, Kleine, habe ihm und Luckman geholfen. Allerdings behauptet Reed, dass er selbst Stimmen hörte, die ihn zu der Tat veranlassten. Dem erfahrenen Ermittler ist klar, worauf das Gespräch hinausläuft. Reed baut seine Verteidigungsstrategie offenbar auf einer psychiatrischen Störung auf, für die es zu diesem Zeitpunkt allerdings keine Belege gibt. Er war zuvor noch nie in psychiatrischer Behandlung. Hinweise auf eine Schizophrenie oder ähnliches finden sich in seiner Biografie nicht. Am Ende des Gesprächs deutet Reed dann auf einen unscheinbaren Kugelschreiber, der vor ihm auf dem Tisch liegt und kokettiert: "Ich könnte Sie damit innerhalb von ein paar Sekunden umbringen." Als Reed fortführt, dass er ihm den Kugelschreiber so tief ins Ohr rammen könnte, dass er damit ernsthaften Schaden an seinem Gehirn anrichtet, weiß der Beamte, dass er es mit einem Aufschneider zu tun hat. Denn der Polizist, der selbst auf eine Vergangenheit bei der Armee zurückblicken kann, weiß, was ein Kugelschreiber als Waffe anrichten kann. Und was eben nicht. Die Vorstellung daran, dass zwei Kinder stundenlang in der Gewalt des selbstgefälligen, trainierten Corporal waren, erfüllt ihn mit Abscheu und tiefem Mitgefühl für die Opfer. Luckman wird indessen separat befragt und sagt aus, dass Reed ihn unter Androhung von Gewalt dazu nötigte, mitzumachen. Anders als Reed stammt der gebürtige Australier aus einem zerrütteten Elternhaus. Die leibliche Mutter lernte er erst mit 13 kennen. Als Jugendlicher wurde er laut eigener Aussage von zwei Männern missbraucht. Eine Gewalterfahrung, die er selbst jedoch als lustvoll beschreibt. Mit 16 ging er von der Schule ab und bestritt seinen Lebensunterhalt, indem er sich prostituierte. Laut eigenen Angaben sei er ein Crossdresser. Er trage auch gern Frauenkleider. Mit 17 dann die Entscheidung, dem eigenen Leben eine neue Richtung zu geben. Es folgten der Eintritt in die Armee und die Versetzung vom heimischen Melbourne nach Brisbane, wo er schließlich Reed kennenlernte. Beide teilten sich nicht nur ein Zimmer, sondern führten offenbar auch eine sexuelle Beziehung. Noch ist für die Ermittlenden unklar, wer bei der Tat die treibende Kraft war oder ob es überhaupt eine gab. Denn Reed und Luckman spielen sich gegenseitig den Schuldball zu. Dennoch werden beide wegen Mordes angeklagt und in Untersuchungshaft überstellt. Ohne die Möglichkeit einer Kaution. Zum Prozessbeginn im November 1982 plädiert Luckman auf nicht schuldig. Reed auf nicht schuldig wegen Unzurechnungsfähigkeit. Eine 12-köpfige Jury bestehend aus 3 Frauen und 9 Männern wird in den nächsten Wochen über die Schuldfrage entscheiden. Die Beweisaufnahme ist kein leichtes Unterfangen. Denn der getötete Peter wurde so schwer geschunden, dass der Jury keine Fotos seines entstellten Kinderkörpers vorgelegt werden. Das Ergebnis des Autopsieberichts, das Teil der Verhandlung ist, spricht bereits für sich. Mehrere Schnittwunden im oberen Kopfbereich und Blutergüsse. Eine Schädelfraktur mit darunterliegendem Hirntrauma. Prellungen und Risswunden am linken Ohr. Quetschungen im Bereich des Mundes und am Kinn. Verrenkte Halswirbel und Wirbelbrüche. Verbrennungen an der Brust, die ihm mit einer glühenden Zigarette beigebracht wurden. Blutergüsse am Po und im Genitalbereich. Stichwunden an der linken Schulter, am Hals, am Unterleib, sowie an den Beinen, unter den Zehen und einiges mehr. Außerdem Sand in Nase und Mund, ebenso in der Luftröhre und im Bronchialtrakt. Der Gerichtsmediziner, der die Obduktion an dem 13-Jährigen durchgeführt hatte, kann nicht mit Sicherheit sagen, was todesursächlich war. Vieles spricht dafür, dass Peter erstickte, nachdem er lebendig begraben wurde. Der Experte kann aber auch nicht ausschließen, dass Peter infolge einer Schädelfraktur verstarb. Ein Gewaltexzess an einem Kind, für den es durchaus warnende Vorzeichen gab. Denn ein Soldat aus der Kaserne sagt aus, dass es am 18. April 1982, also nur 2 Wochen vor der Tat, zu einem Zwischenfall mit dem Angeklagten kam. Das Trio sei abends bei ein paar Bieren zusammengesessen, als Reed und Luckman das Gespräch plötzlich auf Entführung und Folter lenken. Reed habe davon fantasiert, junge Männer zu entführen, zu foltern und schließlich zu opfern. Er habe detailliert ausgeführt, wie er seine Opfer vor der Opferung quälen wollte. Reed habe von Messerschnitten gesprochen und von Verbrennungen mit Zigarettenstummeln. Also genau die Foltermethoden, mit denen kurze Zeit später der 13-jährige Peter traktiert wurde. Ein Warnsignal, das nicht als solches erkannt wurde. Der andere Soldat tat das Ganze als Gerede ab und ging laut eigener Aussage danach mit Reed und Luckman ins Kino. Die beiden haben im Vorfeld der Tat nicht nur fantasiert, sondern bereits die Probe aufs Exempel gemacht. Das vermutet zumindest die Anklage. Denn im Zuge der Ermittlungen hatte sich ein junger Mann bei der Polizei gemeldet. Dieser gab an, nur wenige Tage vor der Entführung der beiden 13-Jährigen ebenfalls von zwei Männern verschleppt worden zu sein, auf die die Beschreibung von Reed und Luckman passt. Laut Angaben des Zeugen lernte er die beiden Männer in einem Nachtclub an der Gold Coast kennen. Sie hätten ihm später angeboten, ihn nach Hause zu fahren. Stattdessen brachten sie ihn laut eigener Aussage an einen verlassenen Ort in Küstennähe, den er allerdings nicht näher beschreiben konnte. Die Männer hätten ihn dort geschlagen und mit Pfeil und Bogen durch die Nacht gejagt. Ihm sei die Flucht gelungen, aber er brachte die Tat damals nicht zur Anzeige. Freunde hätten ihm davon abgeraten. Die Geschichte sei zu verrückt, als dass die Polizei ihm glauben würde. Während sich die Hinweise auf eine geplante Tat mehren, hält Reed an seiner vermeintlichen Unzurechnungsfähigkeit fest. Er behauptet vor Gericht, seine sexuelle Orientierung sei für ihn mit einem enormen Stresspegel einhergegangen. Er habe befürchtet, dass er aus der Armee entlassen wird, sobald bekannt wird, dass er sich zu jungen Männern hingezogen fühlt. Jener Stress habe sich schließlich in dem Gewaltakt gegen den 13-jährigen Peter entladen. Außerdem sei er so tief in der Welt des Okkulten versunken, dass er Stimmen hörte, die ihn zum Töten trieben. Luckman hingegen beharrt darauf, dass er kein Täter, sondern ebenfalls ein Opfer von Reed ist. Dieser habe ihn dazu genötigt, mitzumachen. Am Tattag habe er ihn mit einem Messer und eindringlichen Worten bedroht. Wir werden heute Nacht jemanden umbringen. Wenn nicht, dann bist du dran. Zwei Angeklagte, zwei Versionen und die Suche nach der einen Wahrheit. Ein forensischer Psychologe, der beide im Vorfeld begutachtet hatte, führt aus, dass weder persönlicher Stress zu dem Gewaltakt führte, noch eine Nötigungssituation vorlag. Beide seien aktiv an der stundenlangen Folter beteiligt gewesen und wurden laut Auffassung des Experten von sadistischen Fantasien getrieben. Sie empfanden demnach Freude am Schmerz und dem Leid anderer. Schuldmindernde Umstände sieht der Psychologe nicht gegeben. Das Urteil, das Ende November ergeht, zeigt klare Kante. Beide werden des Mordes für schuldig befunden. Beide sollen lebenslange Haftstrafen in getrennten Haftanstalten absitzen. Haft bis ans Lebensende. Ein tröstender Gedanke für Terry und die Hinterbliebenen des getöteten Peters. Allerdings wird das Urteil in den nächsten Jahren nach unten korrigiert. Beiden Tätern wird die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung auf Bewährung eingeräumt. Reed könnte demnach bereits nach 24 Jahren wieder in die Freiheit entlassen werden. Luckman nach frühestens 16. Zweiterer sorgt aus der Haft heraus weiter für Schlagzeilen. Während seiner Inhaftierung beginnt Luckman unter therapeutischer Begleitung eine Hormontherapie und lässt sich schließlich geschlechtsangleichend operieren. Obwohl er in der Haft Drogen konsumierte und einen Mitinsassen mit kochendem Wasser übergoss, wurde er 1999 nach nur 17 Jahren Haft auf Bewährung in die Freiheit entlassen. Seitdem lebt er als Frau mit neuem Namen im australischen Bundesstaat Victoria. Für Terry, der den Angriff damals überlebte, bedeuten die Entlassung und der behördliche Vertrauensvorschuss vor allem eins: Angst. Angst um sein eigenes Leben und um das von anderen. Im Jahr 2000 macht er seinem Unmut Luft. Trotz der geschlechtsangleichenden Maßnahmen sieht Terry in der Freigelassenen immer noch den Mann, der unsagbares Leid über ihn und seinen besten Freund gebracht hat. Er mag all die Hormonbehandlungen hinter sich haben, aber es ist immer noch dasselbe Gehirn, derselbe Kindsmörder, heißt es in einem Statement des Überlebenden. Ob und wann Reed wieder in die Freiheit entlassen wird, ist unklar. Er stellt in den folgenden Jahren mehrere Haftprüfungsanträge, die alle abgelehnt werden. Außerdem schickt er aus der Haft heraus offenbar Briefe mit verstörendem Inhalt an den Polizeibeamten, der ihn nach seiner Festnahme im Jahr 1982 befragte. Besagter Beamte erklärt gegenüber der Presse, dass Reed von einem Gefühl tiefster Zuneigung schrieb, das er für den Beamten hege. Der Ermittler sei jemand, mit dem er, Zitat, den Rest meines Lebens verbringen könnte. Laut eigenen Angaben warf der Beamte die Briefe direkt nach dem Erhalt in den Müll. Er warnt die breite Öffentlichkeit vor Reed und spricht sich in den Medien gegen eine Entlassung des Kindermörders aus. Er sieht in Reed einen ungeläuterten Täter, von dem bis ans Ende seiner Tage eine Gefahr ausgehen wird. Wie und ob Terry das Trauma vom 4. Mai 1982 überwinden konnte, ist nicht bekannt. Er macht sich bei den Bewährungsausschüssen zwar immer wieder gegen Reeds Entlassung stark, hält sich öffentlich aber bedeckt, was sein eigenes Schicksal angeht. Heute ist er Mitte 50. Als er einem Abgrund in Menschengestalt ins Gesicht blicken musste, war er erst 13. Reed und Luckman haben ihm damals nicht nur den besten Freund genommen, sondern auch seine eigene Kindheit, seine Jugend und die Möglichkeit auf einen unbeschwerten Start ins Erwachsenenleben. Zwei Jungs, die Flausen im Kopf hatten und ein Ende, das jeder Menschlichkeit entbehrt. Das war Steig nicht ein. Ein Podcast von Podimo. Mit mir, Alex.
Hat dir diese Folge gefallen? In der Podimo-App gibt es bereits viele weitere Folgen von Steig nicht ein. Um jetzt direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.